von Herzen erteile ich euch allen, die ihr an diesem Fest des Glaubens, der Freude und der Hoffnung mitwirkt und an ihm teilnehmt, den apostolischen Segen.
Das war er, Papst Franziskus, vor 9 Jahren auf Deutsch.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Papst Franziskus, der konnte auch Deutsch. Die Worte, die wir gerade gehört haben, sind von 2016. Ein Grußwort zum Katholikentag nach Leipzig damals.
Und damit sagen wir Hallo, Susanne und Tobias, zu dieser 12. Episode. Wir sind Journalisten von domradio.de und begleiten euch durch die Zeit zwischen den Päpsten, durch die Sedisvakanz. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir nehmen gleich mal domradio.de-Chefredakteurin Nardo dazu, aktuell für uns in Rom. Du warst damals auch live dabei, als der Papst das auf Deutsch gesagt hat.
Ja, das war auf dem Marktplatz in Leipzig und die Leute waren eigentlich ziemlich baff, dass Franziskus Deutsch spricht. Also man weiß, der hat eine Zeit lang in Deutschland studiert. Man muss aber fairerweise sagen, im Gegensatz zu Johannes Paul II. Zum Beispiel, war er nicht so das große Sprachentalent. Also im Englischen, wissen wir, tut er sich sehr, sehr schwer. Und wie wir das in dem Ton gehört haben, das Deutsche ist ja jetzt auch nicht wirklich fließend. Man sagt, er versteht relativ viel, weil er halt eben auch im Studium Deutsch gelesen hat und eben hier Zeit verbracht hat. Aber wenn es ans Sprechen geht, ist das ein bisschen bemüht. Aber man muss es ja respektieren, dass es trotzdem wirklich versucht hat. Und die komplette Version von diesem Text, wo wir gerade den Ausschnitt gehört haben, das war eine Ansprache von 10 Minuten. Ne? Das sind nicht nur 2, 3 Sätze, die da gelesen sind.
Ja, und heute geht es um die deutschen und deutschsprachigen Kardinäle, die aktuell in Rom sind und den nächsten Papst wählen.
Wir schauen da genauer hin. Wer vertritt uns aus Deutschland? Die Kardinäle kann man an 3 Fingern abzählen. Und dann kommen noch einige dazu, die deutschsprachig sind oder der deutschen Sprache mächtig und die den Papst mitwählen. Und vielleicht wird es ja sogar einer von ihnen.
Und ganz am Ende, mein persönliches Highlight, ist die Frage, was passiert, wenn ein Papst überschnappt, also sprichwörtlich ja verrückt wird?
Sehr wichtige Frage, finde ich. Dazu später dann mehr. Es gibt im Moment 6 deutsche Kardinäle, von denen nur 3 wahlberechtigt sind, die eben unter 80 sind, und eine Reihe anderer Papstwähler, die Deutsch sprechen oder Beziehungen haben zu Deutschland.
Genau, und Renato, erstmal die Deutschen. Im Vordergrund stehen die Erzbischöfe von Köln und München, Rainer Maria Wölki und Reinhard Marx. Aber es gibt ja noch den dritten. Wer ist denn Gerhard Ludwig Müller?
Ja, der war mal eine der wichtigsten Personen im Vatikan. Der war Chef der Glaubensbehörde, also quasi der zweite Mann unter Franziskus. Benedikt hatte ihn da schon hingesetzt. Und in der Zeit schon war er relativ kritisch gegenüber den liberaleren Ideen von Franziskus eingestellt. 2017 hat er den Posten verloren. Der ist turnusmäßig ausgelaufen. Man hätte aber erwartet, dass Leute in dem Posten eigentlich verlängert werden. Und danach muss man fairerweise sagen, ist der so ein bisschen abgedriftet. Also der hat sich sehr in Richtung Verschwörungstheorien entwickelt, so Sachen wie dieses Great Replacement, New World Order, also es gibt große Verschwörungen, die Welt verändern wollen. Er hat sich hin und wieder positiv zu Donald Trump geäußert und sich auch mit Steve Bannon getroffen. Seit ein paar Jahren ist er allerdings, hat er wieder eine offizielle Funktion im Vatikan. Der ist Richter an der Apostolischen Signatur, das ist das höchste Gericht der katholischen Kirche. Man sagt aber, dass das so auch so ein Proforma-Posten ist für Leute, die nicht wirklich was anderes zu tun haben. Die treffen sich wohl nur irgendwie 1-2 Mal im Jahr oder so. Was auf der anderen Seite aber relativ lustig ist, es gibt ein ganz, ganz bekanntes Foto von ihm, das man nicht erwarten würde. Der hat mal für eine Fotoausstellung im Hygienemuseum in Dresden ein Foto gemacht, auf der einen Seite im vollen Kardinalsornat und auf der anderen Seite in einem Jogginganzug. Die Künstlerin hat damals gesagt, es ist echt wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie sich auch die Körperhaltung von Leuten verändert, die offiziell und inoffiziell dastehen. Mhm. Und was ich lustig finde, ich habe ihn einmal getroffen, der hat mich hier in seiner Wohnung in Rom empfangen und ich dachte, ich gucke nicht richtig, weil der genau den gleichen Jogginganzug da anhatte, als während er einen Gast empfängt, wie auch auf diesem Fotoshooting da.
Finde ich mega, die Nummer mit dem Jogginganzug.
Ja, aber habt ihr das wirklich gesehen? Die Schuhe, die passen überhaupt null dazu. Das sind keine Jogging- oder Sportschuhe, das sind
so komische Sandalen, ja. So Tracking-Sandalen, glaube ich, ne? Oder ja. Wie die heißen.
Aber das Interessante daran ist ja auch, das ist ein Mensch, der steht eigentlich dafür, eine eher traditionalistische und auf Formen und auch aufs Aussehen ausgerichtete Form des Katholizismus zu leben. Und erwartet man von so jemandem, dass der einen Gast im Jogginganzug empfängt?
Nee, also, das nicht.
Ich mache das nicht.
Nee, doch, aber du schon.
Wer sich davon auch mal ein Bild machen will, den Link dazu, den haben wir euch hier in die Shownotes gepackt. Gern mal nachschauen.
Also wen ich mir überhaupt nicht im Jogginganzug vorstellen kann, sind die Kardinäle Marx und Wölki.
Ja, stimmt. Ja, aber zu denen ist auch schon so viel gesagt worden. Ja. Das wird hier, glaube ich, echt den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr noch mehr über die erfahren wollt, in unseren Shownotes findet ihr Links zu den Personenartikeln der beiden.
So, Renate, du hast eben von 6 deutschen Bischöfen gesprochen. 3 sind Ü80 und dürfen nicht mitwählen.
Genau, das ist Kardinal Kasper. Den haben wir ja auch schon im Podcast gehört. Das ist Friedrich Wetter. Der ist 97 Jahre alt und war früher Erzbischof von München und Freising. Der war übrigens auf Kardinal Ratzinger damals gefolgt. Und Walter Brandmüller. Der sitzt hier in Rom. Der hat eine Wohnung direkt neben Petersdom. Der war mal sozusagen der höchste Kirchenhistoriker des Vatikans und hat dann auch relativ spät sozusagen als Ehrung noch den Kardinalstitel gekriegt.
Gibt aber auch noch einen deutschsprachigen Kardinal, der im Moment manchmal auf diesen Listen der möglichen Papabile auftaucht, nämlich der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Hollerich. Was gibt es denn zu dem zu sagen?
Ich finde, das ist ein ziemlich spannender Typ. Also der spricht sehr viele Sprachen. Das tun Luxemburger ja eh, weil wer spricht schon Luxemburgisch? Also das heißt, der spricht neben seiner Heimatsprache natürlich fließend Deutsch und Französisch, Englisch und auch Italienisch, weil der im Vatikan zu tun hat. Aber man höre und staune, der spricht fließendes Japanisch, weil der 20 Jahre lang an der Katholischen Universität in Tokio gelehrt hat und damals zum Beispiel auch Seelsorger der deutschen Gemeinde in Japan gewesen ist. Und das ist so ein Typ, den fand ich immer schon relativ interessant. Der hat früher die Komitee geleitet.
Komitee ist der Zusammenschluss der europäischen Bischöfe.
Genau, also quasi das Äquivalent der EU auf der katholischen kirchlichen Ebene. Und nachdem er da von dem Posten runter ist, hat er immer mehr Verantwortung unter Franziskus bekommen. Der war einer der Hauptorganisatoren der Weltsynode, also dieses riesigen Reformprojektes, das Franziskus die letzten Jahre durchgezogen hat, saß im K9-Rat zum Schluss. Das ist so das engste Kardinalsgremium von Franziskus gewesen. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Das ist eigentlich ein sehr unkomplizierter, angenehmer Mensch. Und das Erlebnis, was das am meisten verdeutlicht, finde ich, ich war mal mit dem während der Synode hier in Rom verabredet, also höchste Stresszeit. Ich kam da rein in den Raum und hat gesagt, ja, warten Sie bitte noch einen Moment. Saß da über einem Dokument und ich dachte mir, was ist das jetzt hier für ein wichtiges Abschlussdokument der Synode, das da ausgearbeitet wird? Nee, das war die Teilnehmerliste einer japanischen Jugendgruppe, mit der der eine Stunde später einen Termin hatte. Und er hat sich gesagt, ich will mir die Namen und Bilder von denen angucken, dass ich die zumindest direkt ansprechen kann. Mhm. Und wenn so jemand das echt in der stressigsten Zeit im Vatikan sagt, finde ich, sagt das echt auch was aus.
Ja, ich hatte auch schon mal eine Begegnung mit ihm. Er war sehr, sehr freundlich, nett, umgänglich. Es gibt aber auch Kardinäle Renate aus Österreich und der Schweiz. Wie ist das einzuordnen?
Also Österreich ist Christoph Schönborn. Der ist gerade 80 geworden im Frühjahr. Deswegen darf der nicht mehr teilnehmen. Ist aber eine ganz, ganz wichtige Person im Vatikan. Also er galt lange auch als möglicher Papst, weil der so ein Vermittler ist. Also der konnte sowohl mit den Liberalen als auch mit den Konservativen. Aus der Schweiz haben wir 2. Das eine ist Kurt Koch. Das ist der Ökumene-Minister des von Franziskus gewesen, so auch der letzte deutschsprachige mit einer Verantwortungsfunktion im Vatikan. Und der andere, den kennt eigentlich kaum einer, da muss ich auch selber nachlesen, der heißt Emil Paul Czerik, das ist ein Vatikan-Diplomat, der war in Jamaika, in Argentinien, Skandinavien, am Schluss in Italien. Und der hat für seinen langen diplomatischen Dienst als Dankeschön so kurz vor der Rente den Kardinalstitel gekriegt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Plan war, dass der an der Papstwahl teilnimmt, aber das kam jetzt so schnell und der ist halt auch noch knapp unter 80, dass er jetzt auch mit dabei ist.
Das war dann jetzt der deutschsprachige Raum und es gibt darüber hinaus ja noch Kardinäle, die einfach Deutsch sprechen. Auf meiner Liste stehen da Anders Arborelius. Mit ihm haben wir im Domradio auch immer wieder mal gesprochen. Er spricht wirklich gut Deutsch. Und dann Ladislav Nemeth. Beide werden jetzt auch mit den Papst wählen oder sind potenzielle Kandidaten. Wer sind die beiden? Erklär es nochmal für uns alle.
Also, Anders Arborelius ist der Bischof von Stockholm, gebürtiger Lutheraner, im Erwachsenenalter konvertiert und in den Karmelitenorden eingetreten, spricht Deutsch, weil für die Kirche in Skandinavien Deutsch bis heute die Konferenzsprache ist. Das heißt, wenn sich die nordische Bischofskonferenz trifft, reden die auf der gleichen Sprache, wie wenn das die deutschen Bischöfe tun. Das hat damit zu tun, dass die deutsche Theologie vor allem in den früheren Jahren sehr, sehr wichtig gewesen ist und so wenige katholische Theologen in Skandinavien gibt, dass man nicht diese ganzen Dokumente übersetzt hat und die Bücher auch nicht und die sich dann halt geeinigt haben, Deutsch ist das Unkomplizierteste. Der lebt in einer Minderheitsposition, katholische Kirche spielt so gut wie gar keine Rolle in Schweden, hatte aber sehr viel Ansehen in seinem Land bekommen, er war als erster Kardinal seit 2017, dass der sogar im Jahr drauf die Auszeichnung als Schwede des Jahres bekommen hat, also ist beeindruckend. Und Laszlo Nemeth ist so der neueste unter den Kardinälen, die Deutsch sprechen. Der wurde erst vor einem halben Jahr ernannt. Das ist der Erzbischof von Belgrad in Serbien. Kann man sich fragen, warum spricht der Deutsch? Der hat 10 Jahre lang als steiler Missionar in Österreich gelebt. Hat er auch an der Uni unterrichtet und war Kaplan. Und ich hatte den kurz nach seiner Ernennung gesprochen. Das ist ein bisschen skurril, wenn du einen serbischen Kardinal sprichst, der dann mit so einem leichten Wiener Akzent dann da anfängt zu sprechen.
Ja, war früher wichtig in der Theologie offensichtlich die deutsche Sprache. Dann gibt es noch so ein paar wie Uele oder Uelet, Scherer, Brasilien, Czerny, sprechen auch alle Deutsch?
Mehr oder weniger. Also ich habe keinen von denen je öffentlich Deutsch sprechen hören. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Einerseits mag das sein, dass das die Theologen sind. Gleiche Begründung wie vorhin. Theologie, Deutsch ist eine wichtige Sprache. Gerade bei den Kurienvertretern wird das eine große Rolle gespielt haben. Es gibt aber auch welche, die einfach deutsche Familien haben. Das ist bei den Bischöfen und Kardinälen aus dem lateinamerikanischen Raum. Also Odilo Scherer zum Beispiel spricht angeblich Deutsch, aber wie gesagt, von all denen habe ich nie jemanden irgendwie Deutsch reden hören.
So, jetzt haben wir die Deutschsprachigen soweit durch. Jetzt noch ein Thema, was vor allem dir gestern beim Brainstormen auffiel, Susanne. Und um den Brain geht es in der Tat.
Ja, was, wenn das Gehirn des nächsten Papstes erkrankt? Also einen Darm kann man operieren, ein Knie auch. Aber nehmen wir mal den Worst Case jetzt so an. Der Papst dreht so richtig ab.
Gott, du meinst so wie Ludwig der Zweite, König Ludwig der Zweite damals in Bayern, ja, der das ganze Geld für die Schlösser verprasst hat, ne? Und irgendwann dann im Geiste als krank erklärt wurde.
Ja, stell dir vor, wir haben einen Papst, der plötzlich völlig größenwahnsinnig ist oder vergisst, dass er Papst ist und heiraten will, am besten noch einen Mann oder ja vielleicht auch an Demenz erkrankt.
Das ist im Grunde genau die richtige Frage für unseren Vatikan-Experten Ulrich Nersinger. Den holen wir jetzt ins Boot. Herr Nersinger, es gibt keine Instanz über den Papst. Was kann man da tun?
Natürlich, wenn wir jetzt einen Papst haben, der debil wird, der schwachsinnig ist, der völlig durchdreht, was macht man dann? Ich sehe die einzige Möglichkeit, dass sich dann die Kardinäle zusammentreffen und überlegen müssen, was kann man machen? Denn man kann natürlich auch einen völlig aus der Norm genommenen Papst auch nicht unbedingt weiter regieren lassen. Aber das ist ein schwieriges Thema. Ich denke, der nächste Papst wird sich dieser Frage stellen müssen und wird eine eindeutige Gesetzgebung herausgeben müssen.
Schon interessant, dass es bisher noch gar keine Regelung dafür gibt.
Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich erstaunlich und es soll ja jetzt dann wohl geregelt werden, sagt Herr Nersinger. Damit sind wir auch auf der Zielgeraden dieser Folge, aber natürlich nicht ohne nochmal einen ganz kurzen Blick auf einen der Papstkandidaten zu werfen.
Ja, weil das heute alles so deutschlastig war, gehen wir mal in eine ganz andere Ecke der Welt, nach Kanada zu Kardinal Michael Czerny. Renato, was kannst du zu ihm sagen?
Ja, den hat man ja gerade eben schon erwähnt als angeblichen Deutschsprechenden. Den habe ich tatsächlich mal gefragt, können wir uns auf Deutsch unterhalten? Da sagt er, nee, lieber nicht. Ja, Czerny finde ich eine absolut faszinierende Person, über den man ganze Bücher schreiben könnte. Er fängt erstmal damit an, also sein ganzes Leben und seine Arbeit steht unter dem Thema Flucht und Migration. Er fängt damit an, seine Mutter, er ist in der Tschechoslowakei geboren, seine Mutter ist im Zweiten Weltkrieg im KZ gestorben, erster Punkt. Dann ist er mit seiner Familie unter dem Kommunismus geflohen nach Kanada. Deswegen spielt halt dieses Thema Flucht für ihn so eine große Rolle, dass er, als er Bischof und Kardinal geworden ist, er zum Beispiel sein Wappen nicht irgendwelche mittelalterlichen Zeichen oder sowas reingesetzt hat, sondern ein Flüchtlingsboot. Und das Gleiche mit dem Brustkreuz. Die tragen ja sogenanntes Pektorale, also so ein großes metallenes Kreuz, die Bischöfe und Kardinäle. Der hat das nicht aus Metall machen lassen, sondern hat sich einen Künstler gesucht, der ein Stück Holz von einem Flüchtlingsboot genommen hat und da ein Kreuz draus geschnitzt hat. Ich habe das auch schon gesehen, also es sieht echt beeindruckend aus, weil da sind dann noch so Farbreste und sowas dran. Und alles das ist auch der Grund, warum er Kardinal geworden ist. Und wie er das geworden ist, ist auch eine Geschichte, weil als der Papst ihn ernannt hat, haben sich alle gewundert, oh, der ist doch gar kein Bischof. Und der ist auch gar kein Kurienleiter. Der war einfach der Leiter der Abteilung Flüchtlinge im entsprechenden Ministerium im Vatikan. Das heißt, er war Kardinal, sein Chef zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und dann stellt sich die Frage, wie geht man zum Beispiel auch damit um? Rein theoretisch muss ein Kardinal kein Bischof sein, aber das ist halt eine Tradition und Gegebenheit. Das heißt, am Tag vor seiner Kardinalsernennung, Sonntag war die Ernennung, am Samstag fand die Bischofsweihe statt. Das heißt, sie haben Samstag noch Fotos in violetten Gewändern gemacht, Gewänder besorgt und dann am Sonntag das gleiche dann mit den roten Gewändern gemacht. Inzwischen leitet er diese Behörde, über die ich gesprochen habe, für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Da folgt er übrigens auf Peter Turkson, über den hatten wir auch schon gesprochen. Ja. Es ist ein faszinierender Mensch. Ich habe aber auch mit Leuten aus seinem Ministerium gesprochen, die sagen, als Chef ist er nicht unkompliziert. Also er sei wohl relativ strikt und streng, aber auch das wieder alles Gerüchte und Hörensagen.
Lass mir mal so stehen. Wen stellst du uns morgen vor? Kurzer Ausblick.
Gehen wir nach Japan. Der Erzbischof von Tokio, Kikuchi.
Ha, den kenne ich.
War das nicht der mit der Schokolade?
Genau, der. Kann ich dann morgen von erzählen.
Und morgen erzähle ich euch dann meinen liebsten fiesen Papstwitz.
Okay, gut, dann haben wir morgen Spannung, Spaß und Schokolade im Gepäck. Es geht nämlich um den Humor des Papstes, haben wir ja schon mal vor einer Weile angekündigt. Und es geht um überraschende Momente eines Pontifikats, auch von den anderen Päpsten.
Danke fürs Zuhören. Bewerbt gerne unseren Konklave-Podcast. Wenn er euch gefällt, hinterlasst einen Kommentar. Und dann bis morgen, sagen eure Hosts Susanne und Tobias.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.